Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute möchte ich direkt in eine Geschichte in der Bibel einsteigen, die es in sich hat. Lass uns erstmal die Bibelstelle lesen. Wir finden sie in Johannes 8, Verse 1 bis 11. Johannes 8, 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Während meiner Recherche habe ich festgestellt, dass diese Bibelstelle sehr viele Kontroversen ausgelöst hat. Es gibt Menschen, die sagen: Naja, Jesus geht hier viel zu lasch vor. Und viele nehmen diese Vermutung als Anlass, um die Konsequenzen der Sünde bewusst herunterzuspielen und haben dadurch einen einseitigen Blick. Dann gibt es Menschen, die sagen: Naja, wir sollten lieber einen großen Bogen um diese Stelle machen, weil jede Sünde gehört bestraft. Auch diese Sichtweise bietet eine einseitige Sichtweise auf den Umgang der Sünde oder ignoriert sogar die biblische Lehre. Bei genauem Hinschauen bietet diese Passage eine klare Antwort an beide Parteien. Und ich möchte euch heute drei Lehren aufzeigen, die ich aus dieser Geschichte ziehe. Drei Lehren, die aufzeigen, dass diese Begebenheit keine Unklarheit erzeugt, sondern eine klare und deutliche Botschaft an uns hat. Der erste Punkt: Pick dir nicht nur die Rosinen raus. Pick dir nicht nur die Rosinen raus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten zerren diese Frau vor Jesus und beziehen sich dabei auf das Gesetz von Mose. Sie sagen: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Und in den nächsten Versen haben wir gelesen, sie wollten Jesus eigentlich versuchen. Das war ihr eigentliches Motiv. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Und um das zu tun, tun sie etwas, was heutzutage auch sehr weit verbreitet ist. Sie nehmen eine Passage aus dem Gesetz, das zu dem Zeitpunkt ca. 1500 Jahre zuvor an Moses gegeben wurde, und sie lassen bewusst die Teile des Gesetzes raus, die ihrer Agenda im Weg stehen, und bringen das vor Jesus. Lass uns mal das Gesetz anschauen, auf das sie sich beziehen. Sie beziehen sich auf 3. Mose 20, Vers 10. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Das ist das Gesetz. Und habt ihr jetzt hier etwas gemerkt? Das Gesetz sagt, beide Beteiligten müssen getötet werden. Und diese Pharisäer und Schriftgelehrten erwischen beide, wie sie sagen, aber sie führen nur die Frau vor Jesus. Warum ist der Mann nicht dabei? Wo ist der Mann? Sie haben eine versteckte Agenda. Es geht ihnen darum, Jesus eine Antwort zu entlocken, aufgrund dessen sie ihn verurteilen können. Diese Frau ist nur Mittel zum Zweck. Hätte Jesus gesagt, ja, diese Frau soll gesteinigt werden, hätten sie ihn als Rebell gegen die römische Autorität an die Römer ausliefern können, weil Rechtsprechung nur der römischen Autorität vorbehalten war. Hätte er gesagt, nein, sie soll nicht getötet werden, wäre das ein klarer Verstoß gegen das jüdische Gesetz. Auch hier hätten sie ihn anklagen können. Egal, was er sagen würde, es würde zu seinem Nachteil sein. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie kannst du prüfen, ob du dir bloß die Rosinen aus der Bibel pickst? Ein guter Weg, um das zu prüfen, ist, dein Motiv zu hinterfragen, warum du welche Bibelstelle nutzt oder sogar, warum du welche Bibelstelle in der Bibel ignorierst. Wird durch diese Bibelstelle, die du verwendest, dein Ego auf einen Podest gestellt und dein Mitmensch heruntergemacht? Oder wird durch die Bibelstelle, mit der du womöglich auf einen Mitmenschen schießt, die Möglichkeit verwehrt, einen besseren Weg einzuschlagen für diese Person? Oder wird durch eine Bibelstelle ein Bereich in deinem Leben angesprochen, den du nicht verändern möchtest, obwohl du es solltest? Nutzt du die Bibel als Waffe gegen deine Mitmenschen oder als Rettungsring für die, die kurz vor dem Ertrinken sind? Prüfe diese Dinge und du wirst es herausfinden. Pick dir nicht nur die Rosinen raus. Zweitens, höre auf dein Gewissen und mach's besser. Bevor ich dir sage, was es mit dieser Aussage zu tun hat, lass uns auf das schauen, was mich zu dieser Aussage bewegt hat. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten stellen Jesus eine Falle, ohne überhaupt im Ansatz verstanden zu haben, wen sie da eigentlich vor sich haben. Übrigens hätten sie vielleicht verstanden, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie sich aus den Überlieferungen nicht nur die Rosinen rausgepickt hätten. Jesus durchschaut ihre Masche und tut etwas Einzigartiges. Wir lesen, Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Eine Frage, die sich mir hier gestellt hat, ist, was schreibt Jesus da eigentlich auf dem Boden? Was war der Grund, dass die Ankläger weggerannt sind? Man kann hierüber nur Vermutungen anstellen, da es nicht genau beschrieben wird. Es gibt keine Berichte dazu in den anderen. Der Prophet Jeremia. Aber einen Lösungsansatz gibt es im Alten Testament. Der Prophet Jeremia sagt, Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zuschande werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Wir finden diese Stelle in Jeremia 17, Vers 13. Diese Stelle lässt die Vermutung zu, dass Jesus womöglich die Namen der Ankläger auf den Boden schrieb, denn sie haben sich von Gott entfernt, von der Quelle des lebendigen Wassers. Genau kann man das nicht sagen, aber die Vermutung, dass er auch die entsprechenden Sünden der Personen aufgeschrieben hat, liegt nahe. Und nehmen wir an, Jesus schreibt hier also ihre Namen und ihre Sünden auf den Boden, dann passiert etwas daraufhin, was heutzutage sehr selten passiert, und damit werden wir auch bei meinem zweiten Punkt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sehen das und hören das, was Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, und überführt von ihrem Gewissen, lassen sie ab von ihrem Vorhaben und entfernen sich von dem Ort. Sie hören auf ihr Gewissen. Und das ist etwas, was heutzutage viel zu wenig passiert. Und das richtet sogar sehr großen Schaden in unserer Gesellschaft an. Wir hören nicht mehr auf unser Gewissen. Es gibt so viele Lehren, die man aus dieser Stelle ziehen kann, aber ich hatte den Eindruck, dass dieser Punkt besonders in die heutige Zeit spricht. Denn schauen wir uns doch mal um. Wer gibt denn heutzutage noch gerne zu, dass er oder sie auf dem falschen Weg gewesen ist. Auf sein Gewissen zu hören, ist heutzutage zu einer Schwäche geworden, obwohl es etwas Ehrhaftes und etwas Mutiges ist. In Zeiten, in denen wir uns nur von der perfekten Seite präsentieren, ist es zu einem No-Go geworden, dass wir sagen, okay, schau mal, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich sehe das und ich möchte es richtig machen und ich möchte, dass du nicht auch denselben Fehler machst. Deshalb erzähle ich es dir und deshalb gehe ich auch offen mit meinen Fehlern um, damit du es mal besser machen kannst. Das ist viel zu selten heutzutage. Leider machen es uns so viele Autoritätspersonen, die in der Öffentlichkeit stehen, vor. Ein Blick in die Nachrichten reicht aus. Wenn Fehler klar und deutlich aufgedeckt werden, wird der Fehler verleugnet. Es werden entweder neue Lügen erfunden oder der darauf hinweist, wird verleumdet und mundtot gemacht. Aber ich sage dir eins, du kannst Menschen täuschen. Du kannst Menschen etwas vormachen. Du kannst ihnen etwas vorspielen. Du kannst deine Maske tragen und viele werden es nicht durchschauen. Aber einem kannst du nichts vormachen, deinem Gott. Wenn dein Gewissen zu dir spricht, dann handelt es sich hier um den Heiligen Geist, der dir sagt, dass du auf dem falschen Weg bist. Wir brauchen Autoritätspersonen, die offen sind und sich nicht krampfhaft nur von ihrer perfekten Seite zeigen wollen. Wir brauchen eine neue Denkweise, dass jemand, der mal kurz stehen bleibt, innehält und an sein bisheriges Verhalten verändert, nicht automatisch ein Versager ist. Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal etwas Positives über die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu sagen würde. Aber diese Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten hat das verstanden. Sie lassen die Steine fallen und lassen ab von ihrem Vorhaben. Sie kämpfen nicht dagegen an. Sie erfinden keine neuen Vorwürfe, keine neuen Lügen, keine neuen Geschichten. Die Gesellschaft sieht in solch einem Verhalten eine Schwäche. Die Gesellschaft sieht in solch einem Verhalten Versagen. Aber wir wollen die Stärke darin sehen. Wir als Gemeinde wollen auf unser Gewissen hören und danach handeln. Wir wollen den nächsten Generationen ehrenhafte Vorbilder sein. Indem wir Erfahrenen transparent mit unseren Schwächen sind, stärken wir die Unerfahrenen für ihre Zukunft. Denn sie werden sehen, welches Verhalten wohin führen kann und sie werden die Chance haben, es besser zu machen. Und sie sehen auch, wie wichtig das regelmäßige Überprüfen des eigenen Handelns im Licht der Bibel ist. Lass dich durch den Heiligen Geist beraten, in welchen Bereichen du noch auf die Stimme des Herrn hören musst. Was dein Gewissen dir sagt, kann dich nicht täuschen, denn dein Gewissen ist Gott gegeben. Ob du an ihn glaubst oder nicht, jeder Mensch hat ein Gewissen. Beschäftige dich damit. Höre auf dein Gewissen und mach's besser. Bleib nicht stehen, geh voran. Drittens, toleriere nicht die Sünde. Toleriere nicht die Sünde. Ich hatte euch zu Beginn gesagt, dass diese Stelle sehr viele Diskussionen ausgelöst hat, was den Umgang mit der Sünde angeht. Wenn du dich näher mit der Stelle beschäftigst, zeigt die Stelle aber klar und deutlich auf, wie wir mit der Sünde umgehen sollen. Die Pharisäer verlassen diesen Ort und wir lesen, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Hier passiert etwas, was einige andere bis dahin auch bereits erlebt haben, was die gesamte Menschheit auch erleben sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus noch nicht alle Sünden am Kreuz getragen. Er hat aber immer wieder Menschen, denen er begegnete, seine Gnade gezeigt. Und auch hier zeigt er sich gnädig und barmherzig. Das Gesetz schrieb vor, dass diese Frau sterben musste aufgrund ihrer Sünde. Jesus vergibt ihr jedoch und gibt uns hiermit einen Hinweis, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Er vergibt ihr, gibt ihr jedoch noch etwas auf den Weg. Er vergibt ihr, aber er sagt, sündige nicht mehr. Und das ist der springende Punkt. Wir verwechseln Gottes Vergebung aus Gnade mit Toleranz. Gottes Gnade schwächt nicht den Akt der Sünde ab. Sünde bleibt Sünde. Aber Gottes Gnade bewahrt uns vor den Konsequenzen der Sünde. Oft wird diese Vergebung aus Gnade mit Toleranz verwechselt. Wir müssen lernen, dass Vergebung und Toleranz nicht Hand in Hand gehen können. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn Gott uns vergibt, dann erwartet er von uns, dass wir einen neuen, besseren Weg einschlagen. Er möchte nicht, dass wir in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Die Definition von wahrer Vergebung lässt das auch nicht zu. In Hesekiel lesen wir, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In 2. Korinther lesen wir, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Uns wird in diesem Moment der Vergebung ein neues Herz geschenkt, ein fleischernes. Alles Festgefahrene, Versteinerte wird rausgenommen. Uns wird ein Neuanfang ermöglicht, in dem das Alte in Vergessenheit gerät. Verwechsle also die Vergebung, die du erlebst, nicht mit Toleranz. Denn Gott toleriert Sünde nicht. Und er möchte auch nicht, dass wir Sünde tolerieren. Jesus diskutiert die Sünde nicht weg. Er verharmlost sie auch nicht. Vergebung ist Veränderung. Vergebung ist Neubeginn. Wie gehst du mit Sünde um? Wie du mit Sünde umgehst, erkennst du an deinen Kontakten, die du pflegst. Findest du das Verhalten der Menschen, mit denen du zu tun hast, nicht korrekt und du siehst, dass das im Licht der Bibel nicht korrekt ist, aber erfahren sie etwas davon? Wenn sie es nicht tun, dann tolerierst du die Sünde. Da, wo du Sünde siehst, weißt du darauf hin und weißt du auf die Vergebung von Jesus hin? Oder nutzt die Situation deiner persönlichen Agenda? Hier wären wir dann wieder beim Rosinenpicken. Liebe Gemeinde, so real die Vergebung und die Gnade von Jesus ist, so real ist auch die Hölle. Der Ort, der uns erwartet, wenn wir Sünde nicht klar benennen und umkehren. Der Ort, der uns erwartet, wenn wir nicht Buße tun und aufhören, seine Gnade zu missbrauchen. Wenn Menschen in die Kirche kommen, dann erwarten sie von uns keine aufgesetzte Coolness oder ein lockeres Verhältnis zur Sünde. Sie erwarten Werte, die sie da draußen nicht bekommen. Werte, die ihre Ehe retten. Werte, die ihre Finanzwelt in Ordnung bringen. Werte, die zwischenmenschliche Beziehungen auf eine göttliche Ebene heben. Sie suchen nach Heiligkeit. Die Frage ist, bietet die Kirche ihnen das an? Bieten wir als Gemeinde ihnen das an? Was haben wir davon, wenn wir biblische Werte mit weltlichen Werten verwässern? Liebe Gemeinde, lasst uns hier wachsam sein und klar Stellung beziehen in jedem Bereich unseres Lebens, denn Jesus hat es auch getan. Toleriere nicht die Sünde. Liebe Gemeinde, lasst uns diese drei Lehren zu Herzen nehmen. Erstens, überprüfe, wie du die Bibel liest. Pick dir nicht nur die Rosinen raus. Zweitens, überprüfe, was dein Gewissen, also Gott, dir zu sagen hat. Höre auf dein Gewissen und mach's besser. Drittens, überprüfe deinen Umgang mit der Sünde. Toleriere die Sünde nicht. Liebe Gemeinde, wir leben aktuell in der Gnadenzeit. Und keiner weiß, wann der Tag kommt, an dem diese Zeit endet. Diesen Tag kennt nur der Vater. Nicht mal die Engel, nicht mal der Sohn. Irgendwann kommt der Tag und da stehen wir vor Jesus. Und Gottes Wort sagt in Johannes 5, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er den Sohn übertragen. Dieser Vers ist so interessant. Jesus ist das Gericht bereits übertragen. Aber der Tag, an dem er Recht sprechen wird, wird noch kommen. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sehen in Jesus einen Schwätzer. Sie sehen in ihm einen Gotteslästerer. Sie sehen in ihm einen, der nicht das Zeug hat, der Messias zu sein. Sie sehen in Jesus eine Gefahr für ihre Machtstrukturen, die sie sich aufgebaut haben. Sie kommen zu diesem obersten Richter überhaupt und wollen ihn anhand seines Urteils verurteilen. Der Plan war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wenn Jesus ein Urteil spricht, wenn wir nichts verstecken. Die Frage ist, was würde passieren, wenn dieser Richter heute ein Urteil über dein Leben aussprechen müsste? Was würde passieren, wenn dieser Richter heute ein Urteil über dein Leben aussprechen müsste? In Römer 3, Vers 23 und 24 lesen wir, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt worden sind durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir sind alle Sünder und haben nichts dazu beigetragen, dass sich daran etwas verändert. Sondern allein seine Gnade gibt uns die Möglichkeit, frei zu sein von der Sünde. Johannes 1, 17 lesen wir, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Am Kreuz kommt all das zusammen, was wir aufgrund unserer Sünde erleben sollten. Auf der einen Seite der, der verurteilt, auf der anderen Seite die Beschuldigten, also du und ich. Und diesmal sind es keine Steine, sondern ein Kreuz. Und wenn wir uns die Sachlage anschauen, dann ist alles eindeutig. Der Ankläger hat recht. Wir haben gesündigt. Wir sind schuldig. Wir haben die Strafe verdient. Aber was dort an dem Tag passierte, ist etwas ganz anderes. Jesus, der, dem das Gericht übertragen wurde, spricht dort kein Urteil über uns, sondern nahm den Platz der Verurteilten ein und trug die Strafe, die dir und mir zustand. Sag mir, welcher Richter tut das für den Angeklagten? Und das Motiv für dieses Handeln ist seine Liebe zu uns. Die Liebe des Vaters zu seinen Kindern. Und alles, was von uns verlangt wird, ist, dass wir in dieser Gnade wandeln. Diese Bibelstelle, die wir heute betrachtet haben, bietet ein so schönes Bild über die Gnade. Ein Raum voller Ankläger auf der einen Seite und eine Angeklagte, die auf dem Boden liegt, stellvertretend für dich und mich, und auf der anderen Seite Jesus. Und was in diesem Raum passiert, sagt mir, dass in dem Raum der Gnade kein Platz für Anklage besteht. Im Raum der Gnade ist Neubeginn möglich. Und oft verlassen wir diesen Raum. Diesen Raum der Anbetung, diesen Raum der Huldigung. Und wir finden uns in Räumen wieder, in denen wir nicht sein sollten. In Räumen, in denen alles gegen uns gerichtet ist. In Räumen, in denen die Anbetung schwerfällt, weil die Lasten, die wir dort tragen müssen, viel zu schwer sind. In Räumen, in denen wir kaum noch atmen können. In Räumen, in denen wir uns verstellen müssen. In Räumen, in denen wir nicht die sein können, die wir laut Gottes Plan sein sollen. In Räumen, in denen wir nicht in dieser gottgegebenen Autorität sprechen können. In Räumen, in denen wir sogar mit dem Finger auf andere zeigen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann mache den Raum, in dem du gerade bist, zum Raum der Gnade. Indem du Jesus bittest, diesen Raum zu betreten. Wenn Jesus diesen Raum betritt, muss die Lüge weichen. Es ist nicht unsere Aufgabe, anzuklagen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, ein Urteil zu sprechen. Lass uns Jesus zum Vorbild nehmen. Lass uns als Gemeinde eine klare Haltung gegenüber der Sünde haben. aber lasst uns trotzdem einen Raum schaffen, in dem wir Menschen, die Fehler begehen, mit der Liebe begegnen können, die Jesus für sie hat. Da, wo Jesus ist, konnten die Verurteilenden nicht bleiben. Einer nach dem anderen musste den Raum verlassen. Und so wird es auch in dem Raum der Gnade sein, den wir schaffen. Die Unverbesserlichen werden in diesem Raum nicht bestehen können. Die, die seine Gnade ausnutzen, werden in diesem Raum nicht bestehen können. Da, wo die Wahrheit regiert, da kann die Lüge nicht bleiben. Und das wünsche ich mir, dass wir diesen Raum schaffen. Einen Raum, in dem Sünde nicht toleriert wird, aber wo wir trotzdem dem Sünder mit Liebe begegnen. Und wie sieht es bei dir aus? Wandelst du in seiner Gnade? Befindest du dich jetzt gerade in so einem Raum der Gnade? Und egal, wo du jetzt bist, du kannst Jesus einladen, bei dir zu sein. Er hat die Strafe bereits getragen. Und nur Jesus ist fähig, dir das zu geben, was du brauchst. Nur er kann dir das geben, wonach du suchst. Ist das nicht ein guter Gedanke oder ist es nicht gut zu wissen, dass derjenige über uns richten wird, der die Strafe bereits getragen hat? Er kennt uns und trotzdem liebt er uns. Wenn wir mit ihm wandeln, erwartet uns ein Freispruch. Und wer nicht mit ihm wandelt und den Raum der Gnade verlässt, wird verurteilt werden. Wo hast du dich in bestimmten Gedanken verloren, die aus dem Kontext herausgerissen sind? Wo hast du dir die Rosinen rausgepickt? In welchem Punkt hast du nicht auf dein Gewissen gehört und damit auch nicht auf Gottes Reden in dein Leben? Und vor allem, wo tolerierst du Sünde? Das ist so ein wichtiger Punkt in unserem Leben. Wo tolerierst du noch Sünde? Nicht mit Toleranz. Prüfe es. Und ich möchte, dass wir jetzt kurz in die Stille gehen und jeder für sich mit Gott ein Gebet, das ausmacht. Höre auf dein Gewissen. Der Heilige Geist wird dir offenbaren, was du zu tun hast. Lass uns ganz kurz in die Stille gehen und danach möchte ich für euch beten. Lieber Vater, ich danke dir für das Wort, das du uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, Herr. Du kanntest uns, du kennst uns und du weißt, was wir tun. Und trotzdem begegnest du uns mit deiner Gnade, Herr. Und oft verstehen wir diesen Gerechtigkeitssinn von dir nicht. Wir können das nicht verstehen. Manchmal denken wir uns, da muss doch eine klare Strafe her. Oder hier muss doch klarer reagiert werden. Aber so reagierst du. Und du bist ein Gott, der sein Wort hält, Vater. Du veränderst dich nicht. Was du gesagt hast, das wird in unserem Leben wahr. Und wenn du sagst, uns soll vergeben sein, dann ist uns vergeben, Herr. Und ich danke dir, dass wir diese Zuversicht in dir haben können, Vater. Und Herr, wir bringen jetzt diese Dinge vor dir, die wir heute betrachtet haben, Vater, da, wo wir uns vielleicht die Rosinen herausgepickt haben in deiner Schrift, aus der Bibel, Herr, da möchten wir um Vergebung bitten, Herr. Herr, wir wollen dein Wort und deine Botschaft als Ganzes verstehen, Herr. Wir wollen die ganze Bibel annehmen für unser Leben, Vater. Wir wollen die Dinge verstehen, so wie du uns sagen möchtest, Vater. Und wir möchten nicht die Dinge so verstehen, wie wir es haben möchten, Vater. Und Herr, da wo wir irgendwie verrannt sind, Herr, zeig es uns durch den Heiligen Geist, Vater. Denn oft passiert diese Sache auch unbewusst, Herr. Und Vater, gib uns den Mut, wenn wir auf unser Gewissen zu hören, Vater, dass wenn du uns etwas zeigst, dass wir den Mut haben, still zu stehen, Vater, und dass wir sagen, okay, ich schaue mir das an, was ich da falsch gemacht habe, Vater. Vater, gib uns auch den Mut, transparent damit umzugehen, Vater, sodass andere davon profitieren können, Vater. Herr, unsere Schwächen, in denen du dich stark machst, sind unsere Zeugnisse, Vater. Und viele sollen das hören und sollen zu dir kommen, Vater, weil sie sehen, dass du ein Gott bist, der einen Lebenslauf nehmen kann, der so kaputt ist, Vater, und trotzdem etwas Gutes daraus machen kannst, Herr. Herr, gib uns diesen Mut dazu, auf unser Gewissen zu hören, Vater, wenn du zu uns sprichst, Herr. Vater, und die Bereiche, in denen wir Sünde tolerieren, weil die Dinge einfach übersehen, weil wir uns bisher nicht damit beschäftigt haben, Vater, da bitte ich dich um Licht, dein Licht, Vater. Dass wir unterscheiden können, Herr. Da bitte ich dich um den Geist der Unterscheidung, Herr. Dass du uns einmal zeigst, was richtig und was falsch ist, Vater. Und dass du uns auch den Mut gibst, die Dinge anzusprechen, Vater. Und trotzdem den Menschen mit der Liebe zu begegnen, mit der du ihnen begegnet bist, Vater. Vater, ich danke dir so sehr für deine Gnade, Herr, für uns, Herr. Du kennst uns und trotzdem hast du uns angenommen. Und ich danke dir, dass wir in dieser Gnade wandeln dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du wirklich jeden Einzelnen mitnehmen möchtest und dafür alles tust, damit wir die Möglichkeit haben, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. In Jesu Namen bitte ich, Herr. Amen.